Willkommen zu Authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
Herzlich willkommen, lieber Axel Pavlas, zu meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich freue mich sehr, dass ich mir mit dir in die Natur begeben darf. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der sieht die wunderbare Lindenallee im Hirschpark, ganz in der Nähe von uns beiden. Und gleichzeitig hast du natürlich mit Holzland, also als Geschäftsführer von Holzland, wunderbar auch mit Holz zu tun. Also herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, ich freue mich drauf.
Sehr schön. Und was ich ja mir überlegt habe, ich habe natürlich ein paar Gedanken gemacht, was ich ja total spannend finde, ist, wenn wir einsteigen mit ein Wiener, der eigentlich ein Wahlhamburger ist, in Dortmund aber auch wohnt zum Teil aufgrund seines Berufes und bei mir um die Ecke wohnt. Wie ich gerade schon verraten habe, die Lindenallee, die begehen wir beide, nicht zusammen, aber so getrennt voneinander. Ich will hier keine Rumors sozusagen schüren. Aber nein, was ich eben witzig finde, ist diese Konstellation. Und zumal, ich darf jetzt hier mal verraten, dass wir auch eben zusammenarbeiten. Und erst wusste ich gar nicht, dass du als Geschäftsführer halt auch in Hamburg tätig bist. Und das kam dann irgendwie später, sodass wir dann auch noch dieses gemeinsame Café Caru teilen, die Leidenschaft. Insofern fand ich das eine ganz witzige Story, die dann manchmal das Leben so bringt. Insofern freue ich mich natürlich auch sehr, dass du jetzt hier im Podcast bist.
Weil dieses Kaffeehaus natürlich kein Zufall ist. Als geborener Wiener und, und überzeugter Wiener hat man eine gewisse Kaffeehauskultur. Und die gibt es in Hamburg nicht sehr häufig, aber zum Beispiel dieses Kaffeehaus hat diese Kultur und den Geschmack. Einer der besten Kaffees, die ich kenne.
Ja, genau. Also liebe Grüße an Uli. Sehr cool. Aber darum geht es gar nicht im Vorwege, sondern es geht letztendlich darum, dass ich mich einfach freue, dass wir hier uns austauschen, weil ihr mit Holzland ja einfach auch eine wunderbare Kooperation seid, die also für Holzfachhändler auch recht groß und Deutschland führend beziehungsweise Europa führend, wenn ich jetzt ChatGPT nochmal gefragt habe, Holzfachhändler zusammenbringt und ich das ein total schönes Thema finde, also auf unterschiedlichen Ebenen. Erstmal euer Konzept, einfach Holzfachhändler zusammenzubringen und gemeinsam Nutzen daraus zu ziehen in Einkaufskooperationen, gemeinsam Informationsaustausch etc. Aber natürlich auch, dass das Produkt einfach total schön ist. Ich war jetzt auch neulich in eurer Hauptfiliale sozusagen in Dortmund und da kommt man dann rein und hat dieses wunderbare Holz, das einfach so eine Wärme ausstrahlt und man ja einfach unwahrscheinlich viel damit machen kann. Und ich als Naturliebhaber freue mich einfach, mit euch zusammenzuarbeiten zu können und wollte einfach mal fragen, was ist dann, also wir haben ja noch nie so richtig ausgiebig, vielleicht einmal gesprochen, aber es gibt ja genug zu erzählen, so was Holzland eben auch so bietet. Das ist jetzt immer der erste Schritt, den ich irgendwie teile, aber du hast natürlich noch viel mehr Informationen. Denn vielleicht eine Information noch zusätzlich, 450 Holzfachmärkte habe ich zumindest recherchiert. Ich weiß nicht, korrigiere mich gerne, wenn du das andere...
Ist ein bisschen zu viel.
Genau, dann überlasse ich dir den Part der Eckdaten. Ja. Da war das Internet vielleicht nicht so ganz...
Was richtig ist, wir gehören zu den großen Gruppen. In Deutschland selber, Deutschland, Schweiz, Österreich, sind das eher vier Gruppen, die annähernd gleich alle groß sind. Wir rechnen das immer in Zentralfaktura oder Zentralregulierungsvolumen, also das, was über diese Gruppen eingekauft und dann weiterverkauft wird. Jede ist ein bisschen anders konzipiert, aber es ist egal, in welcher Gruppe man ist, was man wirklich feststellen kann, die Hölzernen halten auch wirklich zusammen. Und das ist einer der wahrscheinlich Kernaussagen, weil das auch wirklich wichtig ist. Der Vorteil von all diesen Teilnehmern in diesen Gruppen ist aber, wir haben ein einmaliges Produkt, wie es wahrscheinlich kein zweites Produkt im Augenblick auf dem Markt gibt. Nachhaltig, nachwachsend, es wird gesucht, jeder möchte es haben. Also fast alle Indikatoren sprechen dafür. Und das ist das Schöne dran eigentlich. Und das macht es auch Spaß. Und deswegen macht es auch Riesenspaß, in diesem Unternehmen zu arbeiten.
Ja, sehr schön. Und ist es dann, ist der Kern tatsächlich das Thema Einkaufskondition, Marketingunterstützung und Erfahrungsaustausch? Oder wo würdest du sagen, habe ich da was in der Aufreihung übersehen oder nicht gesagt?
Ja, das hängt davon ab, in welcher Gruppe man ist. Es gibt Gruppen, die machen eigentlich nur den Einkauf. Mhm. Und per se ist das auch ausreichend. Mhm. Wir haben eine andere Idee dahinter. Bei uns versuchen wir, so viele der skalierbaren Herausforderungen in der Zentrale zu entwickeln und unseren Gesellschaftern und unseren Anschlussmitgliedern zur Verfügung zu stellen. Die Anforderungen werden immer größer und es ist für einen normalen Holzhändler einfach im Tagesablauf nicht alles handelbar. Das beginnt bei Marketing, das beginnt bei PIN-Daten, setzt sich fort über Regulative und ähnliche Sachen. Das Kerngeschäft, und das ist der Vertrieb, leidet halt darunter, weil so viele andere Forderungen eigentlich an unsere Gesellschaft herangetragen werden. Und entsprechend versuchen wir in der Zentrale genau diese Sachen auszugleichen für sie. Unabhängig davon natürlich auch der Einkauf, der ist auch wichtig. Aber dann kommen ganz viele Kernkompetenzen noch dazu, die ja über die Jahre eben entwickelt wurden. Und jede Gruppe hat ein anderes Strategiebild. Wir sind halt diejenigen, die versuchen, für den deutschen, mittelständischen und kleinen Holzhändler genau das Richtige an Leistungen zu bringen. Und da sind wir ziemlich erfolgreich.
Ja, super. Das heißt, es hört sich auch für mich so an, als wenn ihr da schon stark vorausdenkt und auch in Richtung Innovation geht. Also wenn man zum Beispiel auch die Website sieht, finde ich die ja sehr, die es möglich ist, auch zu nutzen als Feuerholzfachhändler, sehr modern, sehr frisch, sehr wendig. Das heißt, ihr guckt da auch auf wahrscheinlich Technologie und müsst aber natürlich gleichzeitig auch Rücksicht nehmen auf, ich sag mal, gewisse Traditionen, ne? Weil ich sag mal, der Holzfachhandel, das ist keine IT-Unternehmung, sondern das ist halt jemand, der mit Menschen auch zusammenarbeitet, wo es um Bau geht, wo es um Konstruktion geht und wo, ich sag mal, der Mittelstand hier in Deutschland ja nicht ganz so weit, sondern eher vielleicht sich im Mittelfeld befindet. Das heißt, ihr habt gleichzeitig die Herausforderung, irgendwie sowohl innovativ zu sein, als auch gewissen Traditionen gerecht zu werden. Zumindest ist meine Wahrnehmung.
Ja, das ist eine der größten Herausforderungen. Wir müssen ja, auf der einen Seite gibt es eben die alte Struktur. Wir dürfen nicht vergessen, also eine große Generation wird in der nächsten Zeit nicht mehr im beruflichen Leben sein, wird aber weiterhin trotz allem Produkte aus unserem Bereich kaufen können und das sicher auch machen werden. Aber wir müssen diese Transformation relativ früh beginnen, damit eben auch hinten nach genug an Interessenten kommen, die unsere Produkte kaufen wollen. Mhm. Und das ist etwas, was nicht jeder für sich alleine machen kann. Also da braucht man eben diese Skalierbarkeit, weil das sehr aufwendig ist und weil das viel Analyse bedarf. Und die können wir natürlich an einer zentralen Stelle deutlich besser zur Verfügung stellen, als wenn das jeder für sich alleine machen möchte. Mhm. Und da kommt natürlich einiges auf uns zu. Und eins dürfen wir auch nicht vergessen, wir brauchen nur schauen, was es sonst so auf dem Markt gibt. Es gibt ja oft Plattformen, nehmen wir mal Booking.com, die haben kein einziges eigenes Bett, aber sind trotzdem ein Marktführer. Oder Uber hat kein einziges eigenes Auto. Mhm. Bei uns ist aber das Produkt entscheidend und die Logistik ist entscheidend. Aber wir müssen eben die Möglichkeiten schaffen, dass eben kommende Generationen bei uns über unsere Möglichkeiten, über unsere Instrumente eben einkaufen können. Und eins darf man auch nicht vergessen, die Zukunft zeigt, oder das Jetzige zeigt den Weg in die Zukunft. Es wird nicht mehr das Produkt alleine die Zukunft bringen, sondern es wird die Serviceleistung verlangt. Je tiefer man in die Wertschöpfungskette hineinkommt, desto beständiger hat man die Möglichkeit, mit Kunden länger zu kommunizieren und sie mehr zu unseren Gesellschaftern zu bringen, damit sie auch wirklich viel Produkte bei uns kaufen können.
Mm-hmm. Und eure Kunden sind ja, beziehungsweise die, ich sag mal, ihr habt Mitglieder, das sind die Holzfachhändler, und die Holzfachhändler wiederum haben unterschiedliche Kundenportfolio, ne? Um das auch nochmal vielleicht transparent zu machen. Das geht von Handwerker, Schreiner natürlich aber auch bis zu Endkunden. Das heißt, die haben sowohl B2B als auch B2C-Kunden. Und das ist natürlich dann auch ja unterschiedlichst zu behandeln oder zu organisieren. Viele haben halt auch große Flächen, um natürlich haptisch etwas zu zeigen und natürlich eine Bandbreite zur Verfügung zu stellen. Und das ist natürlich auch wiederum mit Aufwand und Größe und Kosten verbunden, was auch nochmal eine ganz andere Nummer ist, als wenn man jetzt gerade, wenn du sagst, mit Booking oder Uber vergleicht, weil da ist natürlich Invest hinter und da ist auch Risiko hinter. Und das bedarf natürlich auch ja berücksichtigt zu werden. Es braucht einfach Manpower oder / Womanpower, je nachdem. Das fand ich eben halt auch sehr spannend, was einfach auch nochmal der ein großer Unterschied ist, ne? Verstehe. Wie würdest du sagen, ist es, also du hast ja auch gerade in der Vergangenheit, bist ja gerade so knapp, wenn überhaupt 2-3 Jahre jetzt bei Holzland und hast aber auch schon sehr viel andere Positionen im Bereich Vertrieb und Internationalität auch gehabt. Und vielleicht springen wir auch nochmal da, was war denn da so dein, was war so da die Vertriebsessenz, wenn man davon sprechen kann, oder was sind so die Erfahrungen und vielleicht auch gerade so im Vergleich mit Holzland, gibt es da, gerade weil wir natürlich Zuhörer und Zuschauer haben, die auch im Vertrieb sind, Dinge, wo du sagst, Mensch, wenn ich zurückblicke, dann ist mir aufgefallen, dass in der Internationalität ich was ganz anderes vorfinde als jetzt vielleicht europaweit mit Holzland, oder was sind Vor- und Nachteile? Also, dass wir ein bisschen mehr Einblick bekommen in deine Vergangenheit und Vertriebswelt und vielleicht auch Empfehlungen oder sogar Vertriebshacks, die du hier schon preisgeben möchtest.
Ich gehöre eigentlich zu einer Spezies, die relativ aussterbend ist. Ich bin ein Generalist. Also ich bin nicht derjenige, der also wirklich jetzt rein im Vertrieb seine Position gefunden hat, sondern das hat sich eigentlich dadurch ergeben, dass es die entscheidende Grundfunktion ist. Wir leben von dem, was wir verkaufen. Wir können nachher noch so perfekt sein in Logistik, in Produktion, in kaufmännischen Bereichen. Was wir auch machen, zuerst müssen wir was verkaufen. Mhm. Und fast überall ist das eigentlich der entscheidende Faktor, der nur durch die handelnden Personen, weil die nicht immer vertriebsaffin sind, nicht so als im Zentrum gesehen wird. Die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe über die letzten, ich weiß nicht, 40 Jahre, die ich im Berufsleben bin, war aber eben in Richtung Vertrieb, dass das entscheidend ist. Du hast aber dann natürlich als Geschäftsführer meistens andere Aufgaben. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt in Geschäftsführerpositionen bin, aber es sind Jahrzehnte. Und du kommst aber immer wieder auf den Kernpunkt zurück. Ohne Vertrieb geht gar nichts. Mhm. Und so schön die LKWs sind, so schön unsere Anlagen sind, so schön die Ausstellungen sind, wir müssen es verkaufen. Ja, von selber geht fast nichts. Eine Zeit lang funktioniert das. Der Bedarf wird halt erfüllt, das ist schon richtig. Aber wenn man dann wirklich einmal erfolgreich werden möchte, dann ist die Vertriebsfeder das Entscheidende an dem Ganzen. Und deswegen verwende ich auch viel Zeit und Muße, Leute überzeugen zu wollen, dass sie das als Kernbotschaft annehmen, zuerst verkaufen. Wir leben von dem, was wir verkaufen. Mhm. Der Rest ist enorm wichtig, überhaupt keine Frage. Dort kann man genauso viel Fehler machen, kann genauso viel wieder Zusätzliches machen. Aber zuerst muss ich es verkaufen. Und das ist für mich das Entscheidende. Das ist immer ganz schwierig, weil das immer in einem Paket ist. Man muss über alles nachdenken, wenn man Geschäftsführer ist zum Beispiel. Aber letztendlich, die Kernbotschaft ist das Entscheidende. Der Erfolg kommt aus dem Vertrieb.
Und meinst du damit dann die Person, die mit dem potenziellen Kunden spricht? Oder weil viele, wenn sie an Verkauf denken, denken sie vielleicht auch irgendwie online oder über die Website oder denken an unterschiedliche Vertriebskanäle. Aber mein Gefühl ist, dass du jetzt gerade von dem Verkauf von Person zu Person sprichst, richtig?
Also prinzipiell Verkauf generell. Mhm. Überhaupt keine Frage. Über welches Medium ich das mache, ist eigentlich nicht entscheidend. Nur es sind immer handelnde Personen dabei, egal in welchem Bereich. Auch wenn ich jetzt einen Online-Handel habe, habe ich eine Person dort sitzen, die das verstehen muss, wie ich so einen Handel aufziehe und in welche Richtung ich mich weiterentwickeln muss. Aber die handelnden Personen sind natürlich entscheidend, gerade bei uns in der Branche. Du hast das vorher selber gesagt, die Haptik ist sehr entscheidend, man muss das oft angreifen, aber das ist ja auch schon immer ein perfektes Kaufsignal. Also wenn jemand in den Schauraum reinkommt, das macht er nicht nur, um hinzugreifen, sondern der hat das Bedürfnis, etwas zu kaufen. Mhm. Und jetzt liegt es an den Leuten, die dort vor Ort sind, dass das auch wirklich zu dem Erfolg führt, den man sich erwartet. Für beide Seiten. Dass ich also das Bedürfnis erfüllt bekomme. Ne?
Ja, was ich ganz schön finde, auch poppt gerade bei mir der Gedanke auf, dass auch das Verständnis, dass jeder Kontakt eine Chance ist, eine Beratung / zu verkaufen. Also egal, ob ich ein Telefon habe oder vor Ort oder egal zu welchem Anlass, das finde ich auch nochmal ein schönes Bild, weil man oft ja glaubt, naja, wenn es noch nicht konkret ist oder der Kunde nicht weiß, was er will, dann kann ich ihm auch nicht helfen, so nach dem Motto. Hört man auch gerne.
Da gibt es... Es gibt sehr viele Signale. Jetzt sind wir wieder bei diesem vertrieblichen Thema. Wenn man den Willen hat und das Bedürfnis hat und das Verständnis hat, dann erkennt man, dass da ein Signal gesendet wird, ich möchte etwas kaufen. Und jetzt beginnt halt ein Hin und Her in beide Richtungen, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Das Entscheidende ist aber, dass ich eben auch dieses Gen dafür habe, dass ich etwas verkaufen möchte. Je nach Branche gibt es da eben Situationen, die das Ganze sehr komplex machen. Bei uns sind halt die Deckungsbeiträge jetzt nicht enorm. Also wird immer versucht, die kostengünstigste Lösung zu finden. Und nehmen wir mal vielleicht jetzt den wirklich Verkaufenden, der irgendwo im Laden steht. Dann versucht man, eine Art technischen Verkäufer zu haben, der sowohl die technischen Bedürfnisse schon kennt, was Holz alles kann, welche Sorten und weiß Gott was alles, aber er soll gleichzeitig auch der Verkäufer sein. Und das widerspricht sich leider in sehr großen Bereichen. Also es ist selten, dass ein guter Techniker ein guter Verkäufer ist, und es ist auch umgekehrt selten ein guter Verkäufer ein guter Techniker. Mhm. Und per se beginnt jetzt etwas, was das Ganze recht mühsam macht. Also erfinden wir ein Beispiel. Ja? Wenn jetzt jemand reinkommt bei mir und sagt, er möchte eine grüne Tür mit einem rosafarbenen Türstock und das Ganze aus Lerche, dann sagt der technisch affine Vertriebsmann, der meistens da ist, gibt's nicht. Der richtige Verkäufer sagt, boah, das ist eine coole Auswahl. Geben Sie mir Ihre Mailadresse und Ihre Telefonnummer. Ich kümmere mich drum, ich rufe Sie morgen an. Mhm. Und dann dackelt er nach nebenan zu den Fachleuten und sagt, gibt es das oder gibt es das nicht? Mhm. Dann werden sie ihm sagen, also du kannst das, wenn überhaupt, habe ich es irgendwann einmal in Blau und in Grün gesehen. Aber das ist schon schwierig. Sagt er, das ist kein Problem, ich werde ihn anrufen. Ja? Aber er kommt in die Interaktion. Es wird nicht gleich abgeschnitten, weil das per se für einen, der sich jetzt technisch auskennt, das gibt's nicht. Ja? Mhm. Und schon ist das Ganze gekillt. Ja? Aber derjenige hat ja irgendwann einmal die Idee gehabt, der möchte sowas so haben. Jetzt muss man eine Lösung finden, wie kriege ich das in Grün und Rosa und in Lerche und was weiß ich alles. Und im schlechtesten Fall muss ich ihm überzeugen, mach's nicht in Lerche, mach's in was auch immer. Ja? Mhm. Aber das ist ja der Start eines Verkaufsgesprächs. Und das darf nicht gleich wieder das Ende sein, sondern ich muss ja eben die Analyse zuerst einmal machen, was will der wirklich?
Ja.
Ja. Und das ist aber das Schöne, ja. Das ist egal in welcher Branche, es ist immer das Gleiche. Ob das die Maschinenbauindustrie ist, ob das die Holzindustrie ist, es ist immer das Gleiche. Wir brauchen eigentlich Vertriebsleute und du kannst den Rest dazulernen. Im Englischen sagt man hire for attitude and train the skills. Ja. Suche Typen und bring sie bei. Und das funktioniert. Das funktioniert in allen Branchen.
Ja,
das ist also, am Anfang ist es ein Dogma. Nein, geht nicht. Der muss eine Holzausbildung haben. Ohne den geht überhaupt nichts. Ja, man braucht ein gewisses Fachwissen. Überhaupt keine Frage. Aber wichtiger ist, wenn ich im Vertrieb bin, brauche ich einen Vertriebler.
Ja. Und weil du gerade auch schon öfter mal branchenunabhängig gesprochen hast, was waren denn so deine sag mal, Stationen, in welchen Branchen hast du dich aufgehalten? Und gibt es vielleicht auch irgendwo eine, wo du sagst, Mensch, das war richtig, da haben wir richtig mit Leichtigkeit verkaufen können, weil also das Produkt irgendwie so nachgefragt war? Gab es das auch? Also ich habe jetzt.
Nein. Wenn das Produkt per se leicht verkäuflich ist, dann kann ich den Bedarf, sagen wir, erfüllen. Mhm. Verkaufen beginnt dahinter. Mhm. Ja, das ist also die erste Stufe, keine Frage. Wenn jemand zu mir ich war noch nie in der Bekleidungsbranche, aber wenn ich habe es erlebt, wie gute Verkäufer mit jemandem umgehen. Wenn ich dort reingehe als Mann und eine Hose kaufen möchte und ich gehe ohne Hose raus, gibt es schon das erste Problem meiner Ansicht nach. Aber in guten Fällen verkauft er mir dann noch ein Hemd und einen Pullover dazu. Ja, und so ist es genauso in allen anderen Branchen. Also ich war sehr viele Jahre bei Pepsi Cola und zu der Gruppe gehört ja, oder jetzt ein Spin-off, Kentucky Fried Chicken, Taco Bell und Pizza. Und wir mussten auch in solchen Filialen arbeiten, einfach damit wir kennenlernen, wie das ist. Dort wurden wir gemessen, wie viel wir aus der Erstbestellung innerhalb der nächsten Minute oder zwei Minuten gemacht haben. Mhm. Also wenn der jetzt einen Chicken Burger bestellt hat, dann hat die Kasse aufgezeichnet, was kommt als nächstes? Kommt da jetzt wirklich das Package, was wir verkaufen sollen? Weil das ist nicht einfach nur annehmen, sondern wir sollen auch etwas verkaufen dort, was auch jeder Kellner machen sollte in einem Gastronomieunternehmen. Und wie lange hat es gedauert? Hat das gemacht, hat das nicht gemacht? Das hat nicht geheißen, wenn das nicht funktioniert hat, dass man gefeuert wurde, sondern man hat ein Training bekommen, damit man eben aus der Erstbestellung, aus dem ersten Dollar, die nächsten $4 oder $5 gemacht hat. Und das funktioniert wunderbar. Und genau genommen, ich war in der Gastronomie ein paar Mal in meinem Leben. Ich war bei der Firma Orderman, die machen diese Handhelds, mit denen man die Bestellungen aufnimmt. Das wurde deshalb genau erfunden, weil der Kellner soll verkaufen und nicht nur servieren. Mhm. Ja, für servieren brauche ich keinen ausgebildeten Mitarbeiter. Aber die Hauptaufgabe ist, wollen Sie noch ein Bier, wollen Sie noch einen Salat, wollen Sie noch ein Cola, wollen Sie noch irgendetwas anderes, einen Kaffee nachher haben? Das ist seine Aufgabe, aus dem Normalen, was das normal nehmen würde, in das zu verkaufen nachher. Das ist also kein reiner Service-Job, sondern das ist ein Verkaufsjob.
Ja, und das ist ein guter Punkt, weil oftmals ist es ja so, dass man sich dann doch sehr auf, also ich meine, bei Gastro ist es natürlich auch nochmal einfacher, aber wenn wir jetzt gerade über Reisen nachdenken, das ist auch der Klassiker, dass man die Reise verkauft, ohne jetzt vielleicht an das Drumherum zu denken und den Urlaub nochmal zu verschönern, sei es proaktiv auf einen Ausflug, auf einen Mietwagen, auf eine Verlängerung, was auch immer gehen, dass sozusagen man eher noch ganzheitlich denkt. Der Kunde kommt mit etwas, man bearbeitet das, aber es geht natürlich auch viel mehr. Und dann gibt's diese Scheu, dass man ja nicht zu doll sein möchte, anstelle aus dem Blickwinkel zu schauen, dass man ja letztendlich eine Urlaubsverschönerung draus macht, wenn man mitdenkt und wenn man ganzheitlich denkt und wenn man halt auch an den Aufenthalt denkt. Das finde ich irgendwie auch ganz schön, das Beispiel auch aus der Perspektive, so einen Perspektivwechsel einfach herzustellen, weil wir uns oft scheuen, etwas mehr zu verkaufen, was ja aber gar nicht um das Verkaufenswillen gehen, sondern wenn man die Perspektive einnimmt seitens des Kunden, dass es einfach eine Verschönerung des Produktes ist, bekommt es einen ganz anderen Blickwinkel und dann fühle ich mich ja fast schon deutlich mehr verantwortlich, einfach auch mehr und ganzheitlicher zu denken und auch den Service anzubieten.
Ne? Und das tut nicht, auch ein Nein tut nicht weh. Das ist ja, man hat ja immer Angst vor dem, dass der Kunde dann sagt, nein. Aha. Ja, wo ist das Problem? Ja, dann habe ich ein Nein bekommen, dann muss ich halt schauen, vielleicht gibt es das auf eine andere Art, wie auch immer. Es gibt also jetzt viele Möglichkeiten, noch das weiterzuführen. Aber auch im allerkrassesten Fall, das ist ein Nein, dann habe ich ein Nein bekommen. Das hätte ich auch so bekommen, wenn ich nichts gemacht hätte. Also zu glauben, dass wenn ich ihn jetzt nicht mehr weiter antaste, dass er dieses Produkt jetzt nimmt, das alleine ist schon nicht richtig. Ja? Weil auch insgeheim vielleicht erwartet wird, dass der mir sagt, pass auf, wenn du einen Vorhang kaufst, brauchst du auch eine Vorhangstange. Ja, wenn das nicht kommt, weil er meint, er sie meint, das ist dann zu viel und dann kauft das vielleicht nicht, dann hat vorher die Analyse schon nicht gestimmt. Weil bevor ich sein Verkaufsgespräch beginne, muss ich analysieren, um herausfinden, was willst du überhaupt? Willst du nur Gardine? Willst du, also auch in der Branche war ich noch nicht. Willst du nur Gardine? Willst du nur Gardinenstange? Was auch immer. Aber ich muss es vorher analysieren. Dann mache ich auch einen Treffer. Und das ist das Entscheidende an der ganzen Geschichte. Und dann, das Wichtigste ist eben, Kugelschuss und nicht Schrotschuss. So genau dorthin kommen auf den Punkt, damit der jeweilige auf der anderen Seite sagt, ja, das ist es. Genau das will ich haben. Das funktioniert wirklich.
Mir fällt da geradezu ein, ich mag, sag's auch gerne, sich zum Experten der Kundenwünsche und Bedürfnisse zu machen, ne? Weil du bist selber im besten Fall Experte von deinem Produkt oder von deinen Produkten. Da bist du, aber ist auch nicht immer so, aber da solltest du eben Experte sein. Und wenn du dich dann zum Experten der Kundenbedürfnisse und Wünsche machst, dann kannst du einfach genau gemeinsam partnerschaftlich mit dem Kunden in das Gespräch gehen und weißt haargenau, was es eigentlich braucht. Und dann kannst du eben genau diese zielgerichtete Fokus haben. Und es gibt eigentlich gar keine Argumente mehr dagegen, weil du ja alles genau berücksichtigen kannst. Das finde ich eben auch.
Da kommen wir zu dem Pudelskern. In der Maschinenbauindustrie, da war ich genau in der Corona-Zeit. Und dort haben wir es geschafft, über Videokonferenzen in der Zeit unsere Auftragseingänge fast zu verdreifachen.
Ach, krass.
Warum? Weil die Vertriebsleute ihre Kernaufgabe gemacht haben. Sie haben die Leute zusammengebracht. Dann saßen jetzt hier in Deutschland, saßen dann vorne der Product Manager und weiter hinten saßen die Entwickler. Und in China, saß nicht der Einkäufer, der gesagt hat, wir brauchen diese Anlage, sondern da saßen auch die Anwender von dem Ganzen. Der sie zusammengebracht hat, war der Vertriebsmann. Aber ab dem Augenblick hat er nicht mehr stille Post gespielt, hat also eine Information mitgebracht aus China nach Deutschland. Dann hat man hier festgestellt, das reicht nicht, du brauchst noch das. Dann ist er wieder zurückgeflogen. Sondern jetzt saßen endlich einmal wirklich die richtigen Leute. Die Initiative des Vertriebs war immer noch bei dem Vertriebsmann. Also das wäre von selber nie passiert, hätte er nicht diese Leute zu haben. Also er hat ein Award bekommen dafür, überhaupt keine Frage. Aber es war x-mal erfolgreicher, weil genau jetzt die Leute zusammensaßen, es sind wirklich völlig andere Produkte herausgekommen, als normalerweise, wenn nur der Vertriebsmann das Ganze gemacht hätte, weil der schon mit einer vorgefertigten Meinung hingegangen ist. Weil er vermeintlich geglaubt hat, das können wir nicht und. Mit den Bedingungen, die sich jetzt da gegenseitig zugeworfen haben, ging es plötzlich. Und die Kundenzufriedenheit war deutlich höher. Und den Award, wie gesagt, den hat trotzdem der Vertriebsmann. Also der braucht keine Angst haben, dass irgendjemand sagt, dann brauchen wir dich nicht mehr. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Du musst derjenige sein, der die zusammenbringt. Aber das Fachwissen war deutlich höher. Das kann ein normaler Vertriebsmann gar nicht wissen alles. Auch in unserer Holzbranche, das können sie nicht alles wissen. Da ist so viel geballtes Wissen allein bei uns in Dortmund und in der Zentrale. Da ist, ich sitze jetzt nach 3 Jahren immer noch dort und sage, boah, echt? Toll, klasse. Weil jeder hat so ein spezielles Wissen in diesem Bereich, was teilweise im Nachbarzimmer schon wieder nicht vorhanden ist, aber in der Summe unglaublich ist.
Ja, das heißt, durch Corona war die Möglichkeit oder war es irgendwie leichter, die Menschen irgendwie online dazu zu holen? Das war der Grund, dass du im Grunde alle an einem Tisch hast sitzen lassen sozusagen und jeder dann halt so seine Expertise reinbrachte und man sofort eigentlich entscheidungsfähig war, weil man nicht irgendwie 3 extra Wege und Schleifen gehen musste? Oder wie würdest du es bezeichnen?
Das war, glaube ich, der entscheidende Vorteil von dem Ganzen. Was ich selber zum Beispiel auch noch mitgemacht habe, ich bin ein großer Fan von Körpersprache. Also ich beobachte Leute wirklich gern, weil sie immer Signale aussenden, die sehr wichtig sind. Und bei diesen Videokonferenzen hast du viel mehr Möglichkeiten, mehr Leute gleichzeitig zu beobachten. Ja, wenn du selber dort vor Ort sitzt, bist du sehr fokussiert auf die andere Seite. Du siehst die eigenen Mitarbeiter nicht in dem Augenblick. Und du siehst nicht alles am Tisch. Bei, bei den Videokonferenzen hast du plötzlich alles. Du hast gesehen, wann
bauen sie sich vor. Ne?
Ja, genau. Wo ist ein Signal in Richtung, das ist das, was wir wollen. Ja? Was du sonst, jetzt überleg dir mal so eine, das waren Schweißanlagen. Diese Schweißanlagen, die kosten mehrere Millionen. Das Angebot schreiben dauert Wochen. Ja, das ist nicht einfach, wir nehmen das Modell 304 und fertig. Ja. Sondern das ist sehr, sehr, sehr komplex. Und dort hast du gemerkt, dort müssen wir was machen, dort müssen wir was machen, was du normalerweise in schriftlicher Form, so toll kannst du es noch dazu schreiben, nie finden wirst. Mhm. Was wir aber dann gleich gehabt haben, wir haben diese Sachen dann gleich im CRM-System drinnen gehabt. Mhm. Und das war das Entscheidende dann, der nächste Schritt. Weil aus dieser Auswertung aus den CRM-Systemen haben wir plötzlich Produkte entdeckt, die wir vermeintlich gar nicht gebraucht haben. Mhm. Jeder Mitarbeiter für sich hat gesagt, da ist kein Bedarf. Wenn man aber die Summe von den 7, 8 Leuten genommen hat, war doch ein Bedarf. Mhm. Und dann hat man festgestellt, da gibt es scheinbar doch einen Markt. Mhm. Und plötzlich hat man sich erinnert, weil das CRM-System natürlich jetzt alles mitschaut, also es wurde eingetragen und dann mit war es auswertbar. Da war's. Oh, ups, da müssen wir was tun. Sonst wäre es eine Karteileiche geworden. Jeder für sich in seinem Bereich.
Ja, sehr schön. Ja, wunderbar. Sag, gibt es aus, jetzt wenn wir mal so ein bisschen raus aus der Businesswelt rein in privat gehen, im Sinne von privat, was gibt es irgendwie Bücher oder Podcasts oder so, die du liest, hörst, die vielleicht auch für unsere Zuhörer, Zuschauer irgendwie interessant sein können? Weil du hast ja auch die eine oder andere Autofahrt oder Zugfahrt immer vor dir. Oder bist du da immer am Arbeiten?
Nein, ich bin ein extremer Leser. Mhm. Also ich lese. Und jetzt kommt das Alter dazu. Also ich würde nicht sagen senile Bettflucht, aber man hat mehr Zeit, je älter man wird. Und ich nutze diese Zeit. Mhm. Ich lese extrem viel in der Früh. Ich habe also über den Daumen jetzt bei Holzland so circa 280, 290 Alerts laufen, die ich in der Früh als allererstes lese. Mhm. Ja, wo ich also, was gibt es Neues im Bereich von, ich sage jetzt irgendwas, Kiefer, Lärche. Und die mache ich mir immer genauer und genauer, dass ich also Sachen, also Beißring aus Kiefer, den muss ich streichen. Also muss ich das irgendwie im Filter so hineinsetzen, dass da jetzt nicht der Beißring kommt oder ähnliches, sondern dass ich genau das bekomme, was ich eigentlich haben möchte. Mhm. Und das allein beschäftigt mich in der Früh sicher schon, bevor ich überhaupt zum Arbeiten gehe, sicher Stunde, 1,5 Stunden, nur um diese Alerts einmal zu lesen, okay, die für mich aber sehr wichtig sind. Dort hole ich mir also wirklich sehr viel Inspiration und Ideen, die wir dann in der Firma dann überlegen, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn.
Und sind die sind das sozusagen auch die Alerts, die du holst, aus Quellen, die fachspezifisch sind? Oder ist das auch
Aber die Alerts selber sind ganz normale Google-Alerts. Also ich bin mittlerweile ein Experte dort geworden, wie ich das ausfiltern kann. Mhm. Und Da sind die meisten Themen sind eigentlich auch über Google machbar.
Cool.
Jetzt ChatGPT ist bei uns in der Firma oder Copilot sind bei uns enorm wichtige Tools geworden. Also bei uns verwendet wirklich jeder Mitarbeiter eben diese Tools inzwischen. Mhm. Nicht um jetzt irgendwie das alles so zu machen, dass man selber nichts mehr machen muss, sondern um die Inspiration zu haben und sich Teile davon zu holen. Mhm. Ja, weil die Recherche natürlich schon im ersten Augenblick leicht ist. Aber man darf es nicht blind glauben. Ja, das ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Wie du eben am Anfang festgestellt hast, wir haben 450 Outlets, die haben wir wirklich nicht. Mm. Die können aber kommen. Ja? Und das ist normal. Also wir sehen das ja im täglichen Leben. Aber sagen wir, die Grundideen kann man sich sehr wohl aus diesen Alerts selber schon holen. Und zusätzlich lese ich Zeitungen und Journale über Online-Tools, die ich gefunden habe, weil mich das auch interessiert. Ich möchte weiterhin ein Allgemeinwissen behalten und nicht ein punktuelles Wissen. Das ist eine sehr kritische Entwicklung, die ich im Augenblick sehe mit all diesen Tools, die wir gerade erleben. Hast du zwar immer sofort eine Antwort, die aber per se noch nicht hundertprozentig korrekt sein muss, je nachdem, welche Quelle es ist. Und du hast die Verknüpfung noch nicht. Ja, damit du das auch für andere Sachen verwenden kannst. Ja. Ich habe Verständnis dafür, dass man heutzutage das Handy verwendet, um zu telefonieren und um dort, sagen wir, zu rechnen auf dem Rechner, der drauf ist. Aber egal wie ich es mache, ich muss Kopfrechnen auch können, ich muss die Missionen können. Und das ist das, was halt fehlt per se. Und eins sagen wir auch nicht, so ein Handy, wie wir es jetzt sehen, ich garantiere es, in 5 Jahren sieht das völlig anders aus.
Ja, definitiv.
Wenn wir über KI das alles nicht mehr brauchen. Ja, du brauchst das in dieser Form. Du brauchst das Handy nicht. Ja, so toll es ist, aber es wird ganz anders ausschauen. Also ich glaube, es dauert keine 5 Jahre.
Das heißt, es geht mehr so Informationen über Informationen, Alerts, Fach. Das heißt aber Podcasts oder Bücher in dem Sinne.
Da bin ich ganz, das darf ich gar nicht sagen. Ne? Also ich gebe die Bücher zuerst in ChatGPT ein und lasse meine Zusammenfassung geben.
Ah, okay.
Wenn es interessant ist, kaufe ich mir das Buch.
Ah, spannend.
Wenn sie nicht interessant ist, dann kaufe ich mir es erst gar nicht.
Ah ja, cool. Aber auch interessant von der Vorgehensweise her. Ja, cool. Ja, sehr schön. Mensch, Axel, ich merke, wir könnten eigentlich noch Stunden, weil da wird es jetzt auch nochmal richtig spannend sozusagen. Fand ich jetzt irgendwie auch toll mit der Herangehensweise, wie man irgendwie so sein Informationsload handelt. Also, dass du da sehr viel Zeit drauf verwendest, weil ich, klar, das ist natürlich dieser Input, den man bekommt und die essentiellen Informationen, weil lesen kann man viel, aber was ist für mich wichtig? Und da diese Google Alerts zu nutzen, ist natürlich eine super Idee, um wirklich das Fundament zu bekommen und auch sich regelmäßig zu inspirieren. Ich mache das ja auch sehr gerne mit Netzwerk, aber mit dem Lesen ist das natürlich eine komprimiertere Variante und du hast natürlich viel mehr in kurzer Zeit eingespeichert, ne? Ja, sehr schön. Gibt es zu guter Letzt noch etwas, was du teilen möchtest, was wir noch nicht angesprochen haben und der noch eine Herzensangelegenheit ist?
Ja, ich habe es kurz erwähnt, CRM-Systeme und die damit verbundenen Follow-ups. Das ist etwas, was sich über die Jahrzehnte durchgezogen hat. Früher hat man das halt mit Listen gemacht. Mittlerweile hat man wirklich tolle Tools, wo man alle diese Sachen da reinbringen kann. Und die sind enorm wichtig, weil dort hole ich mir eigentlich den nächsten Umsatz. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo einen Fußboden verlegt habe und ein Jahr später müsste aus einem System, und das kennen meine Holzhändler, kennen das mittlerweile, das habe ich ja schon 10-mal erzählt, fast jedem Einzelnen, aber dort kommt normalerweise in jeder, sagen wir, fortschrittlichen Branche, kommt dort automatisch nach einem Jahr ein E-Mail an den jeweiligen Interessenten raus, wo drinnen steht, passen Sie auf, Sie haben voriges Jahr 65 Quadratmeter Eiche rustikal am Boden verlegt bekommen. Das gehört jetzt geölt. Das Öl kostet 95 Euro, können Sie sich bei uns im Laden abholen. Ich schlage Ihnen vor, das macht Ihnen unser Herr Karl F., der braucht dafür 3 Stunden, kostet 358 Euro. Ja. Ich rufe sie am Montag dazu an und wir machen unseren Termin aus. So, das ist das Entscheidende. Ich habe so viele Daten gespeichert. Was mache ich als nächstes? Wir haben einen Gesellschafter bei uns, dort passen die Lkw-Fahrer und Lieferfahrer auf. Was haben die noch? Der liefert also irgendetwas dorthin. Ich sage jetzt einmal eine Tür. Und wenn der feststellt, der hat eine Terrasse, dann bringt er dieses Wissen mit in die Firma, damit der wieder das verwenden kann.
Das ist ja toll.
Und das ist wichtig, weil ich habe am Anfang schon mal erwähnt, Kugelschuss, Schrotschuss. Wenn ich dem Prospekte schicke, ist es kontraproduktiv. Mhm. Das ist genau das Falsche. Da kommt eine dicke Schwarte, die aber nichts bringt. Ich muss die richtige Seite aus dieser Schwarte dem Konsumenten rüberbringen und sein Bedürfnis erkennen. Das ist eigentlich das Entscheidende.
Ja, sehr schön.
Das Wichtigste im CRM-System ist eben, ich habe ein Tool für meinen Follower. Und das ist etwas, was unfassbar ist eigentlich. Ja. Egal welche Branche, egal in welchem Bereich, egal in welcher Zeit, ob das vor 30 waren, 20 oder 10 Jahren.
Ja.
Man braucht 3 bis 4, durchschnittlich 3 bis 4 Follow-ups, bevor es zum Abschluss kommt. Wie viel machen wir? 0 oder 1. Und dann wundern wir uns, dass nichts verkauft wird. Und die das vertrieblich gut machen, die beißen sich fest und im schlechtesten Fall kriegt er jetzt, lass es mich mal in Ruhe. Aber es wäre auch so gewesen. Ja, aber so habe ich wenigstens dann den Eindruck. Pass auf, prinzipiell war er zufrieden, aber mit mir war er nicht zufrieden. Auch kein Problem.
Ich habe gerade neulich ein Event gehabt, ein Erlebnis, wo ich das erste Mal in meinem Leben meinen Waschmaschinenhändler, den ich glaube ich vor 10 Jahren mal aufgesucht hatte, jetzt um die Ecke kam und sagt, ich möchte mal Ihre Waschmaschine kontrollieren oder prüfen, ob die noch state by the art ist. Also, und da dachte ich so, ist das ja nicht so ein Fake-Anruf? Weil man das ja gar nicht gewohnt ist. Aber tatsächlich, aber dann innerhalb von der nächsten halben Stunde hat er kurz gecheckt, sind wir da? Nein, ja, nein. Kam er vorbei, hat es letztlich geprüft und hat das wirklich ganz fein gemacht. Also ich war glücklich danach. Das hat natürlich irgendwie, was ich hätte, 20 Euro gekostet oder so. Aber ich war sehr positiv überrascht, weil er mir auch vieles gezeigt hat, was ich noch hätte verbessern können oder was ich noch verbessern kann. Und ja, das war ein schönes Erlebnis. Also es geht, aber es ist rar gesät.
Ja, aber so muss das gemacht werden.
Ja, ja, ja.
Ja, das ist das Entscheidende im Ganzen. Wenn ich muss auch in den Bereich gehen, wo ich also unter Umständen wirklich an die Tür klopfe. Ja. Also meine Anfänge im Vertrieb waren vor, weiß gar nicht, 45 Jahren oder was. Ich habe für Kabelfernsehen in Wien Kabelfernsehverträge verkauft als Student. Von Tür zu Tür anklopfen, grüß Gott, ich bin von Kabelfernsehen, wollen Sie nicht den Kabelfernsehvertrag haben? Damals hat man in Österreich 2 Fernsehprogramme gehabt. Ja, und jetzt hat man plötzlich die Welt gehabt mit 20, 25 Programmen. Das war damals verdammt viel. Aber dort lernt man wirklich in der Türe
zu verkaufen.
Das Verkaufen. Und ich kann mich an eine Beschwerde erinnern, da musste ich dann in die Zentrale kommen, weil es eine Beschwerde gab, die für mich eigentlich das schönste Lob war. Hiermit kündige ich meinen Probebetrieb, weil ich ihn damals nur deshalb unterschrieben habe, damit der Herr Pavlas endlich den Fuß aus der Tür nimmt. Und das hat im Endeffekt, also es gab auch dort Schmunzeln, es gab also kein das darfst du nicht machen, sondern es gab eigentlich, naja, prinzipiell, ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen und es war auch nicht wirklich ganz so dramatisch, wie es der Herr geschrieben hat. Aber im Endeffekt, es ist ein Schritt gewesen, der nicht unangenehm war, weil im schlechtesten Fall hätte ich auch vor der Tür schon vielleicht ein Nein bekommen, aber scheinbar hat es noch funktioniert. Ja. Aber da holt man sich seine Ideen von dem Ganzen und hat dann natürlich im späteren Leben weniger Angst vor einem Nein.
Ja, ja, sehr gut. Lieber Axel, ich danke dir herzlich für all die Inspirationen, auch weil sie sozusagen sehr pragmatisch waren, also sowohl strategisch als auch pragmatisch, als auch schöne Punkte, Stellschrauben, die gerne mal nicht entdeckt sind oder unentdeckt sind und die man noch sozusagen weiter vorantreiben kann. Insofern ganz herzlichen Dank für deine Inspiration. Ich sende liebe Grüße in die Lindenallee, beziehungsweise wahrscheinlich nicht in die Lindenallee, aber in die Nähe. Lass uns mal wieder einen Cappuccino bei Karut, oder du trinkst glaube ich einen Espresso, ne? Trinken. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Weiterhin toi 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 und ich freue mich auf den nächsten Austausch.
Ich auch. Hat Spaß gemacht. Danke.
Super, ciao. Mach's gut. Ciao, ciao. Premium.